Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und dem Dominik.
Heute Antenne Baldrian global.
Live aus Istanbul.
Genau. Wir entschuldigen uns jetzt schon für Tonqualität. Wir wissen nicht so genau, wie das funktioniert oder ob es schön ankommt in dieser ganzen Geschichte.
Oder eben vielleicht mal ein bisschen Stockholm verschwinden und so, aber das ist genau. Ja egal.
Ja, wir probieren mal das Ferngespräch respektive... Wie sagt man dem? Ja, mal. Ein Fernpodcast mit Studiolink.
Ja, mit Korrespondentenberichten und so.
Genau. Ja, da haben wir wild gerade beruflich in Istanbul. Hat mich daheim gelassen. Wegen dem läuten wir mal.
Genau.
Ja, aber wir reden heute nicht über die Türkei. Das machen wir dann, wenn du wieder gesund und sicher daheim bist.
Jetzt pst.
Wir reden heute über die Parlamentswahl in Ungarn. Dort ist gewählt worden und anscheinend hat da die Fidesz-Partei überraschend gewonnen. Da in Umfragen die Fidesz-Partei hat selber Federn lassen. Das ist jetzt nicht wirklich passiert.
Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass es hat mega unterschiedliche Umfragen gegeben und man ist davon ausgegangen, dass wenn es eine höhere Wahlbeteiligung gibt, dass das schlecht ist für Orban. Also und jetzt hat es aber eine mega höhere Wahlbeteiligung gegeben für ungarische Verhältnisse und es ist besser rausgekommen für Orban als vorher. Also es ist so ein bisschen Widerspruch.
Doch nicht so viele Protestwähler.
Nein, offenbar hat der Mann doch noch ein bisschen Rückhalt im Volk.
Genau. Also die Fidesz, die sind da eigentlich gestärkt aus diesen Wahlen. Sind eigentlich fast alle Stimmen ausgezählt. Die haben knapp 49% der Stimmen bekommen. Das ist ein Plus von 4%. Die gefürchtete Jobbik-Partei, das sind ja so die, kann man sagen, Rechtsradikalen. Also rechts aussen gibt es auch nichts mehr, glaube
ich. Rechts von denen ist die Wand.
Genau. Die kommen auf 19,4%, die verlieren den knappen Prozentpunkt. Die MSZP, die sind schwer abgeschifft. Die haben eigentlich mehr als die Hälfte von ihren Wähler verloren. Die sind jetzt noch bei 12%, die sind minus 13,3%. Und dann kommen da noch so ein paar andere, die wir jetzt eigentlich nicht alle müssen, im Detail durchgehen. Zum Beispiel noch die demokratische Koalition, die ist vielleicht noch spannend, weil dort der Parteivorsitzende Ferenc Gyurcsány ist. Der war auch mal Ministerpräsident gewesen. Den könnte man, also wenn man ihn kennt, von dem ganzen Wahlskandal von 2008 ist das, glaube ich, oder 2012. Bin mir nicht ganz sicher. Es hat damals einen Skandal gegeben, wo Tondokumente auftaucht sind von einer Rede, die eine Partei intern gehalten hat und zugegeben hat, dass sie eigentlich die Wähler belogen haben und so weiter.
Oh.
Mit Massenprotesten auf der Strasse und sehr viel Polizeigewalt und so weiter. Das war dann eigentlich auch so ein bisschen eine Zäsur gewesen, wo der Fidesz ja sehr stark gemacht hat. Wo sie dann eigentlich auch als Volkspartei Aufschwung hatten.
Ja, jetzt haben die eben irgendwie so um die 48% geholt, oder? Und, aber sie haben gleich zwei Drittel Mehrheit im Parlament. How come?
Ja, das hat damit zu tun, dass eigentlich mehr als die Hälfte von den Abgeordneten im Parlament werden nach dem Direktmandat gewählt. Also das ist dann so der Winner-Takes-It-All-Prinzip. Nach Majorz.
So wie Wahlkreis, so wie man das in England könnte, oder?
Genau, ja. Und ein geringerer Teil, also 93, die werden eigentlich dann einfach proportional verteilt. 93 Abgeordnetensitz und 106 sind eben in diesen Wahlkreisen, die direkt gewählt werden. Ich weiss jetzt nicht genau, ob das System genau gleich ist wie in Deutschland. Deutschland hat ja auch so Direktmandate und Listenplätze und so weiter.
Ja, aber jetzt glaube ich, ist der Proport schon noch wichtiger als der Majorz, wenn man alles recht ist.
Mhm.
Jo.
Ja.
Ja, jetzt wird ja in den westeuropäischen Kommentarspalten wird der Untergang von Europa ausgerufen, weil man sagt, ja, jetzt dass das extrem schlecht ist für die EU, weil eben so die widerspenstige Oststaaten und so und die Rechtspopulisten, wie man sie immer nennt, generell in ganz Europa sollen gestärkt worden sein durch den Sieg. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt. Das sind ja vor allem nationale Wahlen und nicht europäische Wahlen.
Jetzt haben die gewählt. In Deutschland ist man wieder einigermaßen entrüstet, zumindest bei den Grünen. Es ist wieder mal ein schlechter Tag für Europa. Obwohl Angela Merkel hat eigentlich sehr schnell gratuliert und auch Zusammenarbeit zugesprochen. Und, darauf,
sind ja auch Parteikollegen übrigens.
Genau, im Europaparlament, oder?
Europäische Volkspartei.
Ja.
Ja, nein, ich finde halt, es wird jetzt wieder mega viel reingewährt in die Wahlen, oder? So von wegen jetzt Stärkung von all diesen Rechtspopulisten in Westeuropa und von der sonst schon wieder spänstigen Anti-EU in Anführungszeichen Regierungen in Osteuropa.
Mhm.
Aber ja, schlussendlich ist das vor allem auch eine nationale Wahl. Also die Ungarn haben es nicht über die EU entschieden oder über die Zukunft von der EU.
Ja, das ist ja so. Also ja, ich finde auch, also ich habe auch irgendwie noch heute gehört, dass ja Ungarn anscheinend, glaube ich, der zweitgrößte Finanzempfänger auch ist innerhalb von der EU. Man hat sich dann so gefragt, wieso jetzt eigentlich die EU so als Feindbild in dem Wahlkampf muss hinhaben und wieso das so verfährt in dem Sinn, dass das dass das so zieht, oder? Dass der Orban da eigentlich mit dieser bösen EU so dermassen viele Leute kann mobilisieren und ich habe einfach das Gefühl, das ist ja eben gerade nicht der Punkt. Also der Punkt ist ja vielleicht, dass sie eben auch Zahlungsempfänger sind und dann halt so ein nach dem Prinzip, wer zahlt, befiehlt, geht es dann halt auch darum, dass sie sich ja eben dann vielleicht in ihrer Souveränität nicht ernst genommen fühlen oder auch mit dieser ganzen Flüchtlingsproblematik. Ja, zweifle ich jetzt ehrlich gesagt daran, dass die Ungarn so dermaßen viel fremdenfeindlicher sind als Deutschland oder als, weiß auch nicht, Franzosen oder Italiener. Oder.
Ja, gut, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil das ist ja schon so, dass die osteuropäischen Länder, die kennen das halt nicht, oder? Dass sie irgendwie mit fremden Kulturen konfrontiert werden. Wohingegen jetzt zum Beispiel in Deutschland oder auch in Frankreich hat es ja in Deutschland durch die türkische Zuwanderung seit irgendwie in den 50er Jahren oder wenn auch immer und Frankreich durch die aus den ehemaligen Kolonien ja, hat es wahrscheinlich schon noch eine größere Toleranz jetzt auch gerade gegenüber islamischer Zuwanderung als jetzt vielleicht in Osteuropa. Ist vielleicht eine pauschale Aussage, aber ich glaube, das hat schon irgendetwas.
Jo.
Ja, du nicht.
Ja, nein, ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt einfach so als Erklärung eben eingezogen wird. Ich habe einfach das Gefühl, dass das eben sehr viel so mit so, ja, vielleicht Angst vor eben Souveränitätsverlust zu tun hat. Wo dann halt eben vielleicht Länder wie Deutschland, Frankreich, vielleicht auch gut Italien, ist wieder ein bisschen ein anderer Fall. Aber ja, ich meine, die können ja dort halt ihre Interessen sicher besser durchsetzen, oder als jetzt das arme Neumitglied von Ungarn oder Polen oder Rumänien oder weiß auch nicht was.
Ja, aber was heisst in dem Fall dort Interesse durchsetzen? Ich meine, also die Osteuropäer haben es ja da geschafft, dass sie wenig Zuwanderer aufnehmen müssen, wohingegen Deutschland irgendwie eine Million aufgenommen hat. Mhm. Also haben sie ihre Interessen sehr wohl durchgesetzt. Sie haben es eigentlich durchgesetzt, weil sie auch eine Regierung hat, die das halt auch offen unterstützt in ihren Sentiments, oder?
Ja, ja. Nein, das stimmt sicher, ja.
Nee.
Aber ja, die müssen wir vielleicht halt wie auch mal so ein bisschen europaweit irgendwie auf eine Art, auf eine Diskussionsbasis kommen, oder wie man sich das überhaupt vorstellt. Ich meine, das habe ich manchmal so das Gefühl, wo irgendwie nicht passiert ist, dass, oder man sich nicht überlegt hat, dass wenn man halt irgendwie so die Osterweiterung in der EU macht, dass da vielleicht einfach andere Vorstellungen von dem ganzen Konzept vielleicht auch importiert werden, oder?
Ja, aber das ist halt, man muss sich auch noch eine Frage führen, was das für Zeitungen waren, wo man die Erweiterung gemacht hat. Es sind viel friedlichere Zeiten gewesen, also friedlichere. Es hat nicht so, der Russland-Konflikt war noch nicht so heiß gewesen, also da der neue Kalte Krieg und so. Man hat eine riesige Euphorie gehabt, wo man die Länder aufgenommen hat. Man hat auch wirklich gedacht, jetzt da ewiger Frieden in Europa und so. Es hat noch keine Finanzkrise gegeben, es hat noch keine Griechenland-Krise gegeben, also keine Euro-Krise und so, was die EU natürlich auch wieder mega geschwächt hat. Also es sind halt wirklich sind andere Umstände gewesen, wo man die aufgenommen hat. Und ja, man hat sich das wahrscheinlich nicht so ganz überlegt, was ist denn mal, wenn da dort nicht mehr irgendwelche Sozialdemokraten an der Regierung sind oder so. Was sicher einen Einfluss hat, und das, ich bin jetzt gerade in der Türkei und konnte auch nicht fest darüber reden, aber der wirtschaftliche Erfolg, also ich meine, jetzt, wenn man schon nochmal die Arbeitslosenrate anschaut, kann ich da gerade vor mir, die ist in Ungarn im Februar 2012 bei 11,4% gewesen. Im November 2007, die letzte Zahl, bei 3,9%. Also das ist brutal, brutaler Rückgang. Und auch das Wirtschaftswachstum ist einigermaßen stabil. Das ist halt wie generell in Osteuropa, die kommen halt auch von einem anderen Ort als die Osteuropäer.
Ja.
Aber ja, ich habe so das Gefühl, man unterschätzt so ein bisschen, wie wichtig die Wirtschaft ist und wie unwichtig Sachen sind wie freie Presse oder so. Mhm. Oder, ja, also weißt du, in der Wahrnehmung der Bürger, irgendein hoher Typ auf dem Land in Ungarn, dem ist es wahrscheinlich egal, was die Medien da verkrampfen, wenn sie ihr Produkt herstellen. Dem ist einfach wichtig, dass er irgendwie ein gutes Auskommen hat.
Mhm.
So blöd das klingt, aber.
Ja, nein, das ist schon so. Ja. Sozialen Aufstieg macht meistens am meisten zufrieden. Haben wir noch mehr zu Ungarn?
Ja, Ungarn ist ein mega faszinierendes Land. Die haben so eine komische Sprache, die überhaupt keinen Bezug hat zu irgendeiner anderen Sprache, oder? Ist das so?
Ungarisch?
Ja.
Ja, ich habe mal irgendwie gehört, dass es anscheinend mit Japanisch verwandt sein soll. Also eigentlich da mal von der Anna, da von unserer temporären Mitbewohnerin mal gehört.
Da die Ungarn, Orbane Anhängerin.
Mhm. Ah, zwar nein, das ist, ich erzähle gerade totalen Bullshit. Portugiesisch sind irgendwelche Verwandtschaften mit Japanisch. Nein, Ungarisch sagt man, dass das anscheinend mit Finnisch eine Verwandtschaft soll haben.
Aber eine entfernte Verwandtschaft.
Ja. Also Finnisch versteht ja auch kein Mensch, außer die Finnen. Ja, nein, also das hat also mit Völkerwanderungen und ja, irgendwelchen gemeinsamen Urahnen zu tun, die da mal durch Europa durchgewandert sind. Aber das ist manchmal eine kleine, schwierige Wissenschaft.
Ich lese da, die ungarische Sprache gehört zum ugrischen Zweig der finno-ugrischen Sprachen innerhalb der uralischen Sprachfamilie.
Mhm.
Ja. Bist du so ein Linguistenkritiker, oder was?
Was, Linguistenkritiker?
Wenn du sagst, das ist eine schwierige Wissenschaft.
Aha, nein, es gibt einfach so gewisse Sachen, die ja einfach auf Vermutungen basieren, wo man nicht ganz sicher ist.
Ich das ist die ganze Geschichtsschreibung so. Ja, das tut mir leid,
das
ist
ja
so, nicht?
Nein, ich habe einfach mal gehört, dass so die Finnland-Ungarn-Sprach-Connection, dass das eine Vermutung ist, wo man, glaube nicht so als, wie sagt man, als
auf dünnem Eis
ist die eigene Akzept, also so, ja, festlegt oder oder so.
Oh, der Satz.
Ja, das ist
probier den nachher zu schneiden.
Oder wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man dem sagt.
Es ist nicht zweifelsfrei zu belegen, dass man dass das einen Zusammenhang hat. Oder sagen wir mal so, eine Evidenzbasis. Das ist natürlich sehr dünn bei dieser These.
Jawohl.
Gehen wir noch in ein anderes Thema rein?
Ja.
Ja, schnell da die feinsten Sozialdetektive.
Ah, ja. Ja, genau.
Da gibt es ja jetzt ein Referendum, da haben wir gar noch nie darüber geredet, wo wir uns einmal so aufgeregt haben über das. Mhm. Also über die ganze Überwachungsthematik in unserer feinsten Stasi-Folge. Und da haben jetzt ja irgendwie so vier Leute, unter anderem eine deutsche Autorin, eine Ostdeutsche, die uns Demokratie erklären will. Mhm. Die haben das Referendum lanciert und haben irgendwie, das war das Ziel gewesen, irgendwie 10'000, die sich registrieren und von diesen 10'000 sollen die irgendwie 5 Unterschriften bringen und dann die 50'000 Unterschriften zusammen.
Ja, genau.
Und die 10'000 haben sie eigentlich relativ schnell gehabt. Mhm. Und mittlerweile haben sogar die SP auf ihre Seite gebracht. Ah. Die SP, die zuerst gesagt hat, sie mögen sich dem nicht anschließen, dem Referendum. Aus meiner Sicht aus relativ unverständlichen Gründen. Mhm. Es geht, glaube ich, darum, dass sie das Gefühl haben, es hat keine Chance. Und sie wollen sich da nicht in den Verlierer anschließen. Aber ja, das kann ich auf der einen Seite noch verstehen, weil wahrscheinlich wird es ja wirklich keine Chance haben, ja. Wenn man da mal so, wenn man mal zurückschaut, wie die Diskussion in der Vergangenheit geführt wurde, ist mit Stichwort Scheininvalide, Stichwort Sozialschmarotzer, also wirklich unschöne Sachen. Da wird das wahrscheinlich keine Chance haben, aber ich finde es gleich gut, wenn man kann darüber abstimmen kann.
Also das Argument ist ja auch ein bisschen komisch, dass die SP also nicht bei den Verlierern will stehen. Ich meine, meistens macht ja die Partei noch gerne irgendwie als einzige Partei so eine Initiative. Oder bei einem Referendum mit so, einfach bei einer Volksabstimmung, oder? Um sich ein bisschen profilieren.
Ja, die SP weiss halt auch, dass es gerade ihrem Klientel oder das, was sie das Gefühl hat, sagen wir mal, ihr Klientel gewesen, das soll es werden, sagen wir jetzt mal so ein bisschen Leute, die nicht wahnsinnig viel verdienen, aber viel arbeiten, oder? Mhm. Die haben natürlich eine besondere Abneigung. Also ich wollte das nicht all denen unterstellen, aber es gibt aus diesen Kreisen halt die Sprüche, so ja, ich gehe arbeiten und so und zahle meine Steuern und Zeug und Sachen und Sozialabgaben und die... Ja, eben, er schleicht sich da irgendwelche Unterstützungsleistungen, das kann man ja auch auf nachverstehen, verstehen, aber es ist halt so ein bisschen wie eine andere Frage, wo es darum geht. Es geht eigentlich um die Möglichkeiten, die man diesen Versicherungen gibt, um Leute zu überwachen. Oder?
Aha, ja, ja. Also es ist ja wirklich nicht das Thema, dass man jetzt irgendwie Sozialbetrüger schützt.
Ja, ich bin pro Sozialhilfemissbrauch.
Ja.
Aber so läuft die Diskussion, oder? Und das wird auch so passieren.
Also. Ja, es wird sicher ein harter Kampf, ja. Um die Abstimmung. Aber ich bin positiv, dass das auch zu einer Abstimmung kommt. So wie es aussieht.
Ja, ist zu hoffen. Du hilfst ja mit, oder?
Ja.
Du bist so politisch engagiert.
Ich oute mich da als Referendumsbefürworter und Unterstützer.
Okay. Bist du auch in der SP, oder bist du bei den Kommunisten oder so?
Ich bin bei der wie heisst es schon wieder?
PDA.
Bei der PI oder IP.
IP, ja. Integrale Politik.
Also du warst auch mal
im Sitzkreis am Sonntagnachmittag.
Ja, genau. Nein, ich bin überzeugt, parteilos. Zufrieden damit.
Aber abstimmen muss jeder. Ja, ist schon
gut. Ah, ja, natürlich.
Ja, nein, ich unterstütze das Referendum auch. Aber das weiss man ja, wenn man das gewusst hat. Noch ein anderes Thema, das mir noch wichtig ist. offenbar haben wir einen Hörer aus Schweden.
Ah, das stimmt.
Weil jedes Mal, wenn wir unsere Statistiken anschauen, sehen wir, dass es einen Download in Schweden gibt. Und ich wäre sehr froh, wenn sich der Herr oder die Dame mal melden könnte. Per E-Mail oder so. antennebaldrian@gmail.com. Ja, uns nimmt das Wunder, wäre uns in Schweden lost.
Dass wir da ein bisschen in Touch kommen können.
Ja.
Mit unserer breiten Hörerschaft.
Ich würde auch gerne mal so ein Auswanderer-Interview, sind wir ehrlich. Was ihm eigentlich einfällt, ist, ihn heim zu verlassen. Das nicht. Ich habe nach einem Tag in Istanbul dann schon wieder heimweh.
Oh, fühle ich mit dir. Da zu dem tollen Tanker- oder Frachterunglück hast du keine heisse News aus Istanbul.
Mama, also ich
habe Korrespondenten da sind, nicht ausschlachten.
Nein, also ich habe das überhaupt nicht in den Medien mitverfolgt. Ich weiß nicht, was da alles schon bekannt ist und so. Aber heute beim Mittagessen war das Thema gewesen, und sind so lustige Videos rumgegangen. Und offenbar ist das Haus vom Doktor vom Sultan, wo jetzt in der vierten Generation immer noch die Nachfahren von dem Doktor dort leben, also vom Leibarzt.
Aha.
Das ist jetzt echt zerstört.
Hm.
Das ist, ich weiß nicht, ob das exklusive Informationen sind, aber wir sind jetzt noch nicht in den deutschen Medien oder die deutschsprachigen Medien vorgekommen sind.
Nein, also da hat sich es eigentlich aufs Video beschränkt.
Okay. Das ist doch noch ein schöner Hintergrund, ne? Das Haus des Leibarztes des Sultans. Das heißt sogar auf Türkisch irgendwie eben Doktorhaus vom Sultan.
Ah, okay. Sehr gut. Ja, vielleicht wird das dann irgendwie mit staatlichen Geldern wieder aufgebaut.
Ja, also, und das weiss ich auch, sie müssen evakuiert werden, weil es stark Einsturz gefördert ist.
Mhm.
Und offenbar ist es passiert, weil die ein Manövrierproblem hatten, also die konnten nicht mehr steuern und sind dann einfach reingekracht.
Mhm.
Die haben dann ihre Dreckstanker noch steuern. Also, das ist lustig, also wenn man da sieht, so Tanker durch den Bosporus durchfahren, das sind schon riesige Riesenviecher. Und
ja,
der Bosporus gilt glaube ich wegen seinen Strömungen, die so ein bisschen komisch sind, und es hat so ein Nadelöhr und so, als ziemlich schwierig zu befahren für die Schifffahrt. Also man sagt so, das sei so die ultimative Reifeprüfung für jeden Schiffskapitän, da einmal durchzufahren.
Oh, dort müsste ich mal an Wind.
Ja, mit deiner Uranusschale, ja, ist das eigentlich nicht so der Kunst.
Aber das ist in dem Fall ein riesen Glücksfall für die Familie. He? Also jetzt hätten die eigentlich...
Wieso?
Das, ja, wenn du ein einsturzgefährdetes Haus hast, wo dann muss evakuiert werden, dann hätten sie auch mega viel Geld müssen in die Hand nehmen, um das irgendwie, also um das restaurieren, oder?
Wieso haben die Glück? Am besten wäre es schon sie gewesen. Nein, das Haus ist einsturzgefährdet, seit das Schiff drin ist.
Was, seit das Schiff drin ist?
Ja, jetzt ist sie Sturz gefallen.
Aha, ja gut, das glaube ich ja. Also das ist ja... Das,
nicht Vorteil.
Das ist ja gar kein Haus mehr. Das ist ja noch ein halbes Haus oder so.
Ja, das ist schon noch etwas so.
Ah, ich habe gemeint, das sei der Grund, wieso niemand drin war. Es hat eben...
Aha, nein, es war in der Warte, habe ich gehört.
Ah, okay.
Ja, also sie haben schon Glück gehabt.
Ja,
was ich auch noch heute gehört habe, exklusive Informationen da. Nein, das ist glaube ich nicht so exklusiv. Die wollen offenbar einen neuen Kanal bauen. Wo der so ein bisschen sicherer ist und alles. Ja, die sind generell da extrem am investieren in die Infrastruktur. Das ist wirklich krass. Die bauen gerade da so eine neue Hure Bosporusbruch. Irgendwie dort zwischen Izmir und Bursa. Das ist so eine Hure Meerenge. Dort wollen sie auch irgendwie so eine Brücke mit Insel und machen den Tunnel wieder zwischen Malmö und Kopenhagen bauen und so. Mhm. Und ja, irgendwie so ein Projekt. Das ist ziemlich crazy.
Ja, das geht ab dort unten.
Ja, es geht anders ab. Es ist auch so ein verdammter Kapitalisten-Wunderland, man. Es blinkt alles. Das ist wirklich so, ich finde es fast grusig, aber...
Ja.
Und ich habe vor allem noch kein Muezzin gehört. Das ist extrem enttäuschend.
Ja. In welchem Stadtteil bist jetzt du? Kannst du das sagen? Oder
Beşiktaş.
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 Sehr schön.
Ja, wie man es ausspricht.
Das ist so ein bisschen nördlich, oder?
Ja, eher nördlich. Und ich bin heute eben 12 Stunden unterwegs und ich habe eigentlich nichts von dieser Stadt mitbekommen. Ich bin die ganze Zeit irgendwelche Leute am Treffen gewesen.
Ah, okay.
Vor allem mit dem Levent und so, dem Geschäftsviertel. Und ja, musste, wenn ich Zeit habe, kein Programm mehr habe, noch ein bisschen schauen. Haben wir noch Sportnews?
Also, Sportnews.
Was regt mich auf, die dummen Hurenruder da?
Schon ein geiler Jingle.
Ja, schön auch wieder mal zu hören.
Ja, wir sind ja so flexibel mit dem Sport beerdigen und wieder aufstehen lassen.
Scheißegal.
Ja, was hat das Istanbuler Fußballderby gebracht?
Ist das eins am Wochenende?
Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe jetzt einfach einmal gedacht, vielleicht weißt du das.
Nein.
Da gerade einsteigen. Ja, nein, eben der Thomas Tuchel unterschreibt ja anscheinend für 2 Jahre bei PSG.
Was für eine Überraschung.
Ja. Was ist auch mal
Break,
noch? Das ist doch mal noch
Breaking News.
Arsenal, das ist mal noch im Gespräch.
Also Arsenal, also Bayern zuerst mal.
Mhm.
Und dann hat er ja eben bei Bayern abgesagt und weil er zu einem anderen europäischen Top-Club gehen wollte. Und dann hat man irgendwie gesagt, Arsenal oder Chelsea sogar. Mhm. Was ja beides auch eigentlich so ein bisschen logische Varianten gewesen wären. Ja. Weil bei Arsenal irgendwie so ein Franzose, der etwa 30 Jahre Trainer ist. Mhm. Wo glaube ich niemand mehr war. Mhm. Und bei Chelsea, die sind ja momentan nicht einmal auf einem Champions League Platz, glaube ich. Und jetzt auch PSG, weil sie wollen die Champions League gewinnen mit dem Tuchel.
Mhm. Ja, Bayern hat es verkackt, weil sich der Uli Hoeneß schwer verknallt hat in den Jupp Heynckes.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen, also wenn er verkackt, das wird man noch sehen, wie ob das gut kommt mit dem Tuchel bei PSG, weil der Tuchel ist selber glaube ich auch nicht ganz der Einfachste.
Ja, ja, der.
Also er hat klare Vorstellungen, wie seine Spieler sich verhalten und zwar auf und neben dem Platz. Mhm. Ja. Also man hört auch Sachen wie, dass er ihnen irgendwie feines Essen verbietet und so. Ja. Er ist ja selber ziemlich ausgekriegt.
Mhm. Ja, nein, ich bin da eigentlich auch nicht so überzeugt von diesen Magier-Trainer.
Hallo?
Ja.
Hallo, ich höre dich nicht
mehr. Hörst du mich nicht mehr?
Ah, jetzt höre ich wieder. Was bist du nicht überzeugt? Das macht das alles
nicht. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt so von diesen Messias-Trainer, die irgendwie den Fußball irgendwie so total neu erfinden sollen oder erfunden haben sollen.
Ja, also, Tuchel ist ja noch nie Messias-Trainer gewesen. Also ich weiß schon, der gilt so als Wunderkind, aber der ist irgendwie Trainer von Mainz gewesen und ist vielleicht irgendwie in die UEFA Cup gekommen und ist Dortmund-Trainer gewesen und dann hat er, glaube ich, den Cup gewonnen. Und das ist schon... Hallo?
Ja. Hallo. Jetzt ist er weg. Scheiße. Ja, also wir wären am Ende von unserer recht improvisierten Sendung heute Abend. Wir hatten gewisse Probleme hier mit der Verbindung in die Türkei. Aber wir werden nächste Woche wieder einmal uns müssen anschauen. Und ich denke, das wird dann weniger Probleme geben mit der Soundqualität oder der Verbindung. Und allem drumherum. Und vielleicht auch mit der Vorbereitung der Themen. Ja, wir wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.